morgens um 5. Da sind wir dann so in Trüppchen mit Kopflampen rausgeschlichen. Es war noch alles dunkel, weil ja tiefer Winter war. Und dann wurde halt alles langsam aufgedeckt. Und sobald es ausgepackt war, kam auch die Dämmerung. Und man hat dann oben in Höckes Haus so Lichter gesehen und Leute vorm Fenster, wie sie da langgeschlichen sind und nachgedacht haben und überlegt haben. Und dann ging halt auch schon die Pressemeldung raus.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Respublika Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und der Titel hat es schon ein wenig verraten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Zentrum für politische Schönheit, auch kurz gesagt das ZPS. Wir hören dazu im Anschluss noch ein längeres Interview, was ich mit Jenny geführt habe. Jenny ist ausführendes Organ oder eins von vielen ausführenden Organen des ZPS, kümmert sich um die Produktion, hat besonders die Betreuung des Stelenmahnmals, des Nachbaus des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, was direkt neben Bernd Höckes Anwesen gestellt wurde. Das hat sie vor allem geleitet und wird uns dazu nochmal später nach meinem Monolog hier ausführlich berichten, wie das denn alles ablief. Ich habe mich zum ersten Mal entschlossen, ein Interview ein wenig zu kürzen, weil ich technische Probleme am Anfang noch hatte, fallen aber nicht weiter auf. Und jetzt erzähle ich euch erstmal ein wenig, was ich über das Zentrum für politische Schönheit so rausbekommen habe. Ich glaube, am schlauesten ist es, wenn man erstmal die gesamten Aktionen durchgeht, die so bereits vom ZPS gestartet worden sind. Das ZPS ist generell ein Zusammenschluss von verschiedenen Künstlern. Es ist also weniger eine feststehende Gruppe, sondern, glaube ich, immer im stetigen Wandel begriffen. Der eine geht mal, der andere ist mal wieder dabei. Der bekannteste davon ist vermutlich Philipp Ruch, Philosoph und auch künstlerischer Leiter des ZPS. Also auch die großen Entscheidungen laufen über ihn und er sagt dann nochmal zum Schluss final, machen wir oder machen wir nicht. Ansonsten, ich glaube, das Wichtigste, was man über das ZPS wissen muss, ist, dass sie Humanisten sind. Und das steht ja auch in ihrer ersten Beschreibung drin. Sie kämpfen für aggressiven Humanismus. Und auf die Frage, was denn aggressiver Humanismus ist, meinte Jenny auch nur so, naja, es ist so ein bisschen der Humanismus abseits von, wir machen mal eine Mahnwache oder wir gehen mal mit ein paar Teelichtern raus. Also schon eine Form von Aktionismus, die da ein bisschen mehr braucht, als nur friedlich irgendwo zu stehen und zu sitzen. Also eine gewisse Form von Aufmerksamkeit, die man auf ein bestimmtes Thema lenkt, gerade halt, wenn es Themen sind, die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht sonderlich vorhanden sind. Die beherrschenden Themen des Zentrums für politische Schönheit waren insbesondere in den letzten Jahren die Fluchtbewegung, die Flüchtlingsbewegung. Katastrophe, die wir vor 3 Jahren, beziehungsweise inzwischen ja schon fast 4 Jahren hier in Deutschland hatten. Katastrophe auch da nur in Anführungszeichen gesetzt, denn man muss sich immer fragen, was eigentlich die Katastrophe war. Die Tatsache, dass so viele Menschen aus Bürgerkriegen oder generell schlechten Bedingungen in ihren Ländern geflohen sind oder dass eine deutsche Verwaltung hier teilweise immens überfordert war, mit diesen ganzen Menschen irgendwie klarzukommen und irgendwie ein Konzept aufzustellen, wie man denn jetzt hier weiter verfährt. Das Zentrum für politische Schönheit macht also, wie gesagt, ein bisschen mehr als nur erinnern. Sie legen den Finger aktiv in die Wunde und wissen auch sehr wohl, dass das dann wehtun kann, auch für den einen oder anderen. Es geht generell um moralische Verwerfungen, also Probleme, die wir feststellen, oder die Probleme, die das Zentrum feststellt, wo es zu moralischen Doppeldeutigkeiten kommt, wo man bestimmte moralische Ansätze dann doch nicht mehr so ernst nimmt. Und ja, klar, wo könnte dieser Ansatz wohl am meisten auffallen als bei der Flüchtlingsfrage, wo wir eine Politik ja zurzeit widerfahren, die darauf setzt, dass es einfach möglichst wenig Menschen zurzeit mitbekommen. Wir haben weiterhin keine legalen Fluchtmöglichkeiten für Migranten aus Nordafrika. Die Leute setzen sich weiterhin in Boote und kentern. Und ich glaube, inzwischen gibt es auch fast kein einziges Rettungsboot mehr, was doch unterwegs ist. Also eigentlich ein Riesenaufruf an weiter an das ZPS, damit weiterzumachen und diesen künstlerischen Weg nicht zu vernachlässigen. denn ich musste letzten Sommer sehr schlucken, als ich ein Interview geguckt habe. Ich glaube, das war ein Fluchthelfer von Amnesty oder zumindest einer, der sich dann in dem Bereich sehr gut auskannte. Und er meinte dann nur so ganz trocken, naja, das viel größere Grab als das Mittelmeer ist die Sahara. Da haben wir überhaupt keine Ahnung, wie viele Menschen da so täglich sterben. Und das finde ich dann schon ziemlich gruselig, wenn man nochmal überlegt, dass ja dann nochmal so viele andere Fluchtrouten erstmal bestritten werden müssen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dann ans Mittelmeer zu kommen. Und das auch schon so der Bereich ist, wo unsere mediale europäische Aufmerksamkeit dann auch schon wieder vorbei ist. Denn der Schritt nochmal ein paar Grenzen weiter ist uns dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu aufwendig. So, ich fange dann einfach mal an, ein bisschen vorzulesen, was es so alles für Aktionen bis jetzt schon gab vom Zentrum für politische Schönheit. Das ZPS gibt es seit 2009 circa. Und die erste Aktion war noch sehr harmlos, könnte man sagen. Es ging darum, dass man einen Thesenanschlag auf den Deutschen Bundestag verübt. Man hat sich am 8. Mai 2009 vor das Reichstagsgebäude gestellt und den Menschen, die in der Warteschlange gewartet haben, mehrere Pamphlete in die Hand gedrückt. Unter anderem wurde dort auch bekräftigt, dass man die Absicht verfolge, ein Bündnis der Künste zu schmieden, das den Politikern hilft, die höchste Form aller Künste ins Werk zu setzen, gute und schöne Politik. Es gab ansonsten noch einen kleineren Vorfall 2009, als man bei eBay sowohl Bundeskanzlerin Merkel als auch den damaligen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier versteigern wollte. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat, zumindest Frau Merkel ist ja immer noch im Amt und Herr Steinmeier ist inzwischen aufgestiegen. Also haben sie offensichtlich keinen Käufer gefunden. Ansonsten eine Aktion, die ich noch spannend fand, die ich auch noch nicht gar nicht kannte, ist die des Sarkophags Oberndorf. Es sollte um die Stadt Oberndorf ein Sarkophag gebaut werden, ähnlich nach dem Vorbild des Sarkophags von Tschernobyl. Also der Sarkophag, der die atomare Strahlung davon abhält, nach außen zu dringen, so gut es auch einigermaßen funktioniert. Und argumentiert wurde so, dass in Oberndorf die Firma Heckler & Koch sitzt. Und Heckler & Koch bereits 375 Mal mehr Tote produziert hat als Tschernobyl. Und ja, man sozusagen dem Weltfrieden einen großen Gefallen tun würde, wenn man Oberndorf vom Rest der Welt abschirmt. Schade für alle friedlich lebenden Oberndorfern, obwohl ich mich immer bei solchen Städten frage, arbeitet dann so jeder Zweite dann irgendwie auch dann für Heckler & Koch in irgendeinem Fließband. Eine andere Aktion, die ich sehr schön fand, und wo man auch ein sehr gutes Stilmittel des Zentrums für politische Schönheit schon erkennen kann, ist eine Maßnahme, wo man auf einer Internetseite 55.000 syrische Kinder adoptieren konnte. Man konnte also anrufen. Es gab 6 Schauspieler vom ZPS, die dann zur Verfügung standen am Telefon und dieses Beratungsgespräch dann durchgeführt haben. Ich weiß nicht genau, wo man dann irgendwann, also ob man dann nicht irgendwann doch die Fassade hat fallen lassen müssen und sagen, ja, wir sind leider nicht das Familienministerium. Denn das ist tatsächlich eine Sache, die sehr typisch ist fürs ZPS. Denn wenn sie solche Aktionen machen, dann geht es eben sehr häufig genau darum, dass man versucht, so gut wie es irgendwie geht, den Anschein einer offiziellen staatlichen Stelle noch irgendwie zu wahren. Also man hat das ganze Ding unter dem Konterfei des Familienministeriums dann entstehen lassen. Frau Schwesig, glaube ich, war damals zu der damaligen Zeit noch Familienministerin, stand dann auch noch ihre Unterschrift runter, wahrscheinlich da oben ein Foto. Also man gibt sich alle Mühe, das so offiziell aussehen zu lassen, wie es nur irgendwie geht. Und angesprochen, ob das jetzt so eine Satireaktion ist, meinte das ZPS auch nur, nö, das ist an sich keine Satire. Wir haben das zwar alles übernommen, und natürlich ist es nicht echt, aber unser Ziel ist eigentlich einfach ein fertiges Konzept, schlüsselfertig an das Familienministerium zu übergeben. Also halt nicht nur eine Protestaktion, sondern eigentlich auch eine Aktion, die bereits eine Infrastruktur, eine Idee in Gang setzt und die eigentlich der Staat nur noch ausführen müsste. Und ich glaube, vielleicht beschreibt das am besten das Konzept von aggressivem Humanismus. Eine Aktion noch, die für ziemlich große Kontroversen gesorgt hat, war die Toten kommen. Man hat viele tote Flüchtlinge aus Nordafrika exhumieren lassen und nach Deutschland geflogen. Man hat sie dort öffentlich beerdigt und ihnen ein angemessenes Begräbnis überhaupt erstmal gestattet. Das gab schon dafür großes Medienecho und dann ist man völlig eskaliert und hat einen Trauermarsch vor das Bundeskanzleramt beantragt. Die Demo-Route wurde dann auch leicht abgeändert. Es kamen über 5.000 Leute. Ich glaube, keiner hat mit so einer großen Teilnehmerzahl gerechnet. Und aufgrund des Aufrufes des ZPS haben sich Menschen zusammengetan und haben ca. 100 Gräber illegal vor der Bundeskanzlerwiese ausgehoben. Das Ganze gab ordentlich Ärger, auch strafrechtlicher Art. Generell ist das ZPS auch da sehr fleißig drin, auch Anzeigen zu sammeln, wenn auch viele eingestellt worden sind. Oder halt dann für, schätze mal einfacher Sachschaden, sowas wird dann schon mal passiert sein. Aber sie sind bis jetzt noch nicht rechtskräftig verurteilt worden. Ich habe gerade gelesen, hier habe ich es gerade, 10.000 Euro Schadensersatz vom Bezirksamt Berlin-Mitte, weil der Rasen da ausgesät werden musste. Und die Schutzzäune, die eigentlich den Rasen hätten abschirmen sollen, mussten auch ersetzt werden. Also das geht ja noch. So, dann gab es sonst noch eine Aktion, Flüchtlinge fressen. Krasse Sache, man hat ein Amphitheater aus Holz direkt vor Maxim-Gorki-Theater aufgebaut und hat Flüchtlinge gebeten, sich dann dort fressen zu lassen, um auf die desaströse Politik der Bundesregierung hinzuweisen, die weiterhin Menschen an den an den Grenzen Europas einfach ertrinken lässt. Es gab tatsächlich Flüchtlinge, die sich dafür bereit erklärt haben. Man hat es sogar geschafft, ein Charterflugzeug mit 100 Flüchtlingen, die eigentlich in Deutschland auch asylberechtigt gewesen wären, dann nach Deutschland fliegen zu lassen, bis allerdings Air Berlin dann ganz kurz vor Abflug den Chartervertrag hat platzen lassen. Und tatsächlich musste die Bundesregierung sogar dann zugeben, dass sie darauf Einfluss genommen haben. Also das ist vermutlich eine Weisung gab an Air Berlin, sagt das Ding auf jeden Fall ab, sucht euch irgendeinen Grund und dann ist das Ding halt durch. Schon hier sieht man ja, dass diese Aktionen immer sehr kontrovers dann auch, glaube ich, zu bewerten sind und ich durchaus auch nachvollziehen kann, dass Leute sagen, nee, das finde ich irgendwie zu hart, weil es bestimmt einfach einen gewissen Humorgeschmack, glaube ich, auch noch trifft. Natürlich geht es den Menschen nicht darum, da ein Amphitheater zu bauen und Flüchtlinge fressen zu lassen, im Sinne, dass wir dann sensationslustig daneben stehen und das geil finden, sondern es hat ja immer noch einen doppelten Boden. Also was soll damit eigentlich genau ausgesagt werden? Und diese Umschreibung eines politischen Sachverstandes bzw. Sachverhaltes in eine Satire bzw. in eine Kunstform, was ähnliches hatten wir auch schon in der letzten Folge besprochen, als wir uns mit der Partei Die Partei beschäftigt haben. Also die Parallelen von so einer Aktionskunst zu politischer Satire sind da durchaus fließend. Und gerade wenn es ja auch eben heißt, wir haben eine politische Botschaft drunter. Also ich habe einen Schnipsel gefunden von Philipp Bruch, wo er meinte, eigentlich hat er überhaupt nie irgendeine politische Forderung bei seinen Aktionen. Die wird dann von den anderen immer erst reinprojiziert. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum das ZPS so erfolgreich ist mit seinen Aktionen. Denn gerade dadurch, dass ja jeder erst seine politische Botschaft in diese Aktion hineinprojiziert, wird es ja auch dann so omnipräsent für alle erst erlebbar und wahrnehmbar. Also auf jeden Fall kann ich mich hier an der Stelle schon mal als großer Fan auch outen, aber ich glaube, ansonsten hätte ich diesen ganzen Podcast auch nicht aufgenommen. Ans eine Aktion, die auch zu meinen Lieblingsaktionen zählt, ist die Scholl 2017. Verteile dein Flugblatt in einer Diktatur. Man hat dort einen großen Contest gestartet und hat Schülerinnen und Schüler und Studentinnen aufgerufen, doch an diesem Contest teilzunehmen und jeder sollte ein Flugblatt schreiben zu seiner Lieblingsdiktatur. Also eine aktuell noch in Europa oder international bestehende Diktatur. Da wurden viele Vorschläge eingereicht. Es gab eine Tour danach, wo dann die besten Flugblätter vorgelesen worden sind. Und der Gewinner dieses ganzen Contests war als Flugblatt gegen den Despoten Erdogan in der Türkei, beziehungsweise Martin Sommermann nennt ihn ja immer nur liebevoll den Irren vom Bosporus. Und es sollte dann auch dieses Flugblatt auch verteilt bzw. ausgeteilt werden. Das ist natürlich ganz schön schwierig, gerade in diesem Land und gerade wenn dann Sätze draufstehen wie Tod dem Diktator. Nicht die Jugendlichen selber sind dann dazu angehalten worden, das Ding in Istanbul zu verteilen, sondern das hat das ZPS dann selbst übernommen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, einen Drucker über Cloud-Print-Verfahren anzuweisen, dieses Flugblatt auszudrucken und haben den Drucker dann aber in einem Hotelzimmer aufgestellt, mit angekippt, so das Fenster dann noch leicht geöffnet und den in einer sehr interessanten Konstruktion den Drucker so gestellt, dass er einfach permanent dann dieses Flugblatt ausgedruckt hat und dann auf dem Taksim, im Gezi-Park dann verteilt hat. Also die türkische Polizei hat dann auch tatsächlich Fahndung aufgenommen und ich glaube, es gab dann auch tatsächlich Fotos von diesem Drucker. Man hat auch gewitzelt, dass jetzt der Drucker festgenommen worden ist, denn man hat das ganze Ding natürlich eben so gestaltet, dass die Mitarbeiter des ZPS dann schon gar nicht mehr da waren, sondern wahrscheinlich schon im Flieger saßen oder vielleicht auch schon wieder in Deutschland waren. So, und wie gesagt, kommen wir nun zu einem Vorwurf, der dem ZBS gern und häufig gemacht wird, ist nämlich der Vorwurf der Geschmacklosigkeit. Und da frage ich mich ja dann immer, wo beginnt da die Geschmacklosigkeit? Ist es die Aktion selber? Also kann man sagen, was ich eine Aktion wie Flüchtlinge fressen ist zu, also macht sich über ein Thema lustig oder macht sich über Menschen lustig, die es nicht verdient haben, dass man sich über sie lustig macht oder dass man sie durch den Kakao zieht oder wiegt da nicht oder liegt da nicht eigentlich die Satire noch viel tiefer? Also wir hatten in der letzten Folge ja zum Beispiel auch das Plakat erwähnt mit der Parodie auf dem CDU-Wahlspruch für ein Land, in dem wir gut und gerne leben, umgemünzt zu für einen Strand, an dem wir gut und gerne liegen und dann mit dem Foto des ertrunkenen Flüchtlingsjungen. Nun kann man natürlich sagen, das ist geschmacklos, weil man macht über sowas einfach keine Witze, man macht nicht über tote Menschen Witze und ich verstehe auch sehr, dass dieser Witz dann sehr viel schwerer zu ertragen ist, wenn man natürlich weiß, was für eine Ernsthaftigkeit und was für eine Trauer eigentlich dahinter steckt. Aber gerade da liegt ja auch der Wesenszug der Satire. Ich glaube, Satire wird auch sehr gerne mit Comedy gleichgesetzt, nach dem Motto, sie muss irgendwie witzig sein, sie muss mich unterhalten, aber die Satire kann eben mehr. Sie kann sich jetzt in einem Wortwitz verstecken, sie kann sich in einer Parodie verstecken, sie kann aber auch halt eben Teil einer völlig grotesken Verdrehung von Ansichten sein. Ja? Also wenn ich jetzt, um bei dem Plakat zu bleiben, wenn ich jetzt also diesen Spruch halt so nehme, könnte man natürlich denken, er wäre einfach ernst gemeint. Da ist irgendein herzloser Mensch, dem ein ertrunkenes Flüchtlingskind scheißegal ist und dann macht man halt irgendwie so einen Spruch. Aber es geht ja eben gerade halt um mehr. Man nimmt einen Spruch aus der CDU, die münzt den halt um und also legt damit nochmal so diese Merkel-Wofür, bla bla und wir haben voll das tolle Land und alles ist total super. Nimmt das halt eben als Ausgangslage und konfrontiert diesen Satz halt dann mit einem Tatbestand, mit einem Vorfall auf dem Mittelmeer, der nur einer von ganz, ganz vielen Tausend ist, das wissen ja auch alle, und schafft ja dadurch halt erst diesen Widerspruch. Also man kann es geschmacklos finden, man kann auch natürlich sagen, okay, ich finde sowas ist dann nicht mehr witzig, aber was hier eben sehr häufig dann kommt, ist so der allgemeine Vorwurf, nee, da hört Satire aber auf und das müsste jetzt verboten sein. Also ich glaube, gerade die Titanic hat wahrscheinlich schon so viele Anzeigen bekommen wegen, es geht jetzt aber zu weit und bis jetzt wurden dann auch sehr, sehr häufig die Grenzen der Satire eben doch so weit ausgetestet, dass eben es nicht Straftatbestand ist. Also die Kunstfreiheit ist da ein hohes Gut und gerade im Fall des Zentrums für politische Schönheit umso wichtiger. Die wohl bekannteste Aktion des Zentrums für politische Schönheit ist der Nachbau des Holocaust-Mahnmals. Ich hatte es ja bereits erwähnt. Bernd Höcke hat in einer Rede eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert und das Denkmal als Denkmal der Schande bezeichnet. Daraufhin hat das ZBS dann veranlasst, dass Höcke jeden Tag sein Mahnmal, sein Denkmal der Schande jetzt vor seiner eigenen Haustür anschauen kann. Was ganz genau mit diesem Denkmal auf sich hat und wie das ablief, hören wir jetzt gleich im Interview. Wie gesagt, das hänge ich einfach direkt hinten dran. Aber eine Sache möchte ich nämlich noch aufwerfen, die wir jetzt im Interview so weiter nicht bequatschen. Denn das Zentrum für politische Schönheit stand ja erst die letzten Tage, Wochen wieder ganz schön im Fokus der Öffentlichkeit. Denn es wurde ermittelt, und zwar wegen Paragraph 129a Strafgesetzbuch. Und das ist der Paragraph, der belegen soll oder der dem ZBS nahegelegt hat, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Also gegründet worden zu sein, um Straftaten zu begehen. Der Straftatbestand ist deswegen so hart, weil er den Staat zu ziemlich allem bemächtigt, was auch nur möglich ist. Das heißt, es können Telefone abgehört werden, es kann die Post geöffnet werden, es können Leute überwacht werden, es können V-Männer eingeschleust werden. Also alles ist möglich, wenn dieser Straftatbestand im Raum steht. Und es ist natürlich ziemlich hart. Meine Sorge wäre als ZBS Mitglied oder als ZBS-Mitarbeiter wäre wirklich jetzt sofort, sind wir jetzt irgendwie auch komplett abgehört worden. Gerade in so Zeiten, wo wir mitbekommen, dass dann Neonazis einfach über den Rechner sich dann irgendwelche Daten auch ziehen können und dann an eine Menschenrechtsanwältin dann einfach einen Fax hinschicken und das mit NSU 2.0 unterzeichnen. Also ich würde niemals so weit gehen, die gesamte Polizei als rechts zu bezeichnen. Dafür kenne ich auch einfach zu viele Menschen, die aktiv selber Polizist sind. Aber ich glaube, auch die leugnen sicherlich nicht, dass es ziemlich harte rechte Umtriebe in der Polizei gibt. Und gerade halt dann, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland auch nochmal unterschiedlich. Ne? Sachsen steht ja da gerne halt im Ruf, da auf rechts ganz schön blind zu sein. Würde es mir auf jeden Fall große Sorgen bereiten, wäre ich jetzt da Mitarbeiter und wüsste die Staatsanwaltschaft Gera, auch dann auch noch Gera, also eine der Staatsanwaltschaften, die ziemlich im Fokus standen bei der NSU-Affäre, wo dann auf einmal Akten gefehlt haben und so weiter. Also gerade die sind da jetzt involviert und meine Sorge wäre eben tatsächlich, dass sonst einfach sämtliche, also vielleicht auch mal Unterlagen nochmal schnell nochmal verschwunden sind, bevor man sie dann dem ZPS übergeben hat. Das ist nämlich auch noch ein krass, auch noch interessanter Punkt. Die Staatsanwaltschaft hat diese Akte irgendwann mal aufgemacht, so vor, na, wann war das? Vor jetzt auch schon 1,5 Jahre her. Hat dann festgestellt, eigentlich schon nach ziemlich kurzer Ermittlungsarbeit, so wirklich viel finden wir nicht. Also zumindest nicht, was uns Anhaltspunkte gibt, dass sie eine kriminelle Vereinigung wären. Und dann wurde die Akte aber eben einfach nicht zugemacht, sondern lief 1,5 Jahre weiter. Philipp Ruch wurde von der Bundeszentrale für politische Schönheit eingeladen, an einer Veranstaltung teilzunehmen. Und da die Bundeszentrale für politische Bildung dem Innenministerium untersteht, hat dann Horst Seehofer himself nochmal interveniert und meinte, nee, das geht nicht, den möchte ich hier nicht haben. Außerdem läuft gegen sie ein Ermittlungsverfahren. Und das war zum ersten Mal, dass das ZPS davon was mitbekommen hat, dass da eventuell irgendwas im Busch ist. Man hat sich sofort, oder es gab dann eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Thüringischen Landtag. Dort wurde gefragt, welche Gruppierung denn oder beziehungsweise gegen wen denn zurzeit Ermittlungsverfahren wegen § 129a laufen. Und dann tauchte auf einmal diese Aktionskünstlergruppe da drin auf, so neben Al-Nusra-Front, Bandidos, Hells Angels, radikale Salafisten, Neonazi-Banden, also so richtig der richtig harte Kern der deutschen Kriminellen war dann da vertreten, unter anderem halt auch das ZPS. Das Ganze gab einen ziemlichen Aufschrei. Der thüringische Ministerpräsident von den Grünen hat dann auch erstmal gesagt, naja, also die haben halt behauptet, sie hätten Höcke observiert und beobachtet, da müssen wir halt was machen, die sind halt selber schuld, warum bezichtigen die sich auch öffentlich einer Straftat? Letztendlich kam ja auch bei der Aktion halt raus, das hören wir auch später im Interview, dass an der Überwachung nicht allzu viel dran war, sondern es ist eigentlich eher eine Parodie, also von wegen, wir tun mal so, als würden wir Leute überwachen, und ich eher noch ein, also eigentlich noch tatsächlich eher noch so ein Comedy die Ding eigentlich eher dann am Start war. Und dann hat tatsächlich wohl aber auch von ganz oben, also ich schätze mal, Bodo Ramelow wird sich da auch schon irgendwie für eingesetzt haben, und dann diese Akte geschlossen. Der Staatsanwalt wurde versetzt und hat jetzt einen anderen Aufgabenbereich. Und die Akte wurde dann auch noch, glaube ich, 3 Tage zu spät übergeben. Und das wäre jetzt so ein Punkt, wo über mir sofort Alarmglocken schrillen und Verschwörungstheorie. Und hat dann nicht die Staatsanwaltschaft nochmal schnell die Akte frisiert und dann halt erst übergeben und geguckt, was sie mit dem ganzen anderen Zeugs jetzt anstellen. Also, wie gesagt, da gibt es halt so 2 Perspektiven, glaube ich, auf die Sicht. Die eine ist der Angriff auf die Kunstfreiheit, also dass da ein Künstlerkollektiv einfach unter Verdacht gestellt wird, Straftaten zu begehen und man gegen sie ermittelt. Und halt aber natürlich auch nochmal der persönliche Aspekt, dass dort einfach Menschen jetzt Angst haben müssen, von der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise von der Staatsgewalt abgehört worden zu sein oder auf irgendeiner Liste zu stehen. Außerdem ist natürlich so ein Ding auch eine ganz schöne Stigmatisierung. Ich bin da eher so drauf, dass ich denke, ey, super, tragt es halt mit Stolz und Fassung, aber es gibt bestimmt auch genug Leute, die sagen, nee, oh, dann finde ich die jetzt aber auch komisch, weil irgendwas wird da schon dran sein. Oder um die berühmt-berüchtigte Oma Erna zu zitieren aus dem Aufwachen-Podcast, die das mitbekommt und einfach nur hört, Aktionskünstler, da kriminelle Vereinigung, ach du Scheiße, und das jetzt erstmal für die weggebrandet ist. So, ansonsten, wir reden auch noch kurz zumindest über die Aktion Soko Chemnitz. In Chemnitz gab es ja ziemlich heftige Ausschreitung vor einem Jahr. Und da werden wir auch noch uns mit befassen. Das ist, glaube ich, somit die umstrittenste Aktion, wo auch viele Sympathisanten des ZBS gesagt haben, da gehe ich jetzt nicht mehr so mit. Aber das bequatschen wir jetzt einfach auch gleich mit der lieben Jenny. Lieben Dank nochmal an der Stelle, liebe Jenny, dass du Zeit genommen hast für das Interview. Es ist nicht immer ganz so leicht, gerade terminlich da was zu finden. Ich glaube, ich habe wirklich über Monate immer wieder angefragt und dann hat es endlich geklappt. Also so ist es, so passiert es. Und das ist vielleicht auch eine der ersten Erfahrungen, die man als Podcaster macht. Man muss einfach echt dranbleiben, auch keine Sorgen haben, dass man Leuten vielleicht auf die Nerven fällt. Das ist einfach so das Geschäft. Und Jenny hat mir auch nochmal versichert, dass ich ihr nicht auf die Nerven gegangen bin. So, dann war's das, glaube ich. Habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Nö, ich habe alles, all meine Notizen durch. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt das Interview. Danach hören wir uns nochmal ganz kurz und ich verabschiede mich von euch, dass ihr auch dann gut einschlafen könnt. Und jetzt viel Spaß mit mir und Jenny.
Diese Überwachung hatte ja einen Grund. Ihr habt vielleicht so eure bekannteste Aktion im November 2017, ist richtig im Kopf?
Ja.
November 2017 habt ihr in Bornhagen bei Erfurt, direkt neben Bernd Höckes Haus, habt ihr eine Kopie des Stehlenmahnmals hier in Berlin, des Denkmals der ermordeten Juden Europas kopiert und ihm direkt sozusagen zur Ansicht gestellt. Ja, er gesagt hat, das Denkmal ist ein Denkmal der Schande. Ja, aber er hat es zwar auch bewusst ja wahrscheinlich eben halt so formuliert, dass man es halt als Zitat nehmen kann. Das wurde ja auch schon mehrmals als Denkmal der Schande bezeichnet, da allerdings dann im positiven Sinne, nach dem Motto, wir Deutschen bauen uns ein Denkmal unserer eigenen Schande hier hin und darauf können wir echt stolz sein, dass wir so eine Verbindung zu unserer Geschichte haben. Aber er hat den Begriff ja ganz, ganz bewusst so benutzt, dass er von rechter Seite halt als sozusagen als Beleidigung dieses Denkmals halt genutzt werden kann oder eben auch nur als Zitat gesehen. Ihr habt halt gesagt, na gut, wenn du das so siehst, dann bauen wir dir das einfach jetzt direkt vor die Haustür und dann kannst du dir jeden Morgen deine Schande angucken. Und daraufhin gab es ja auch eine Rede von ihm vor dem Kompakt-Magazin. Wo er nochmal gefordert hat, das ZBS, das sind keine Künstler, das sind Terroristen. Und das ist eine terroristische Vereinigung und da muss der Rechtsstaat mal hart durchgreifen. Und schwupps, 5 Tage später geht ein Ermittlungsverfahren los. Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang, gerade in Bezug auf diesen doch ein bisschen komischen Staatsanwalt?
Naja, also ich weiß jetzt nicht genau, ob Höcke da mit drinne hing oder nicht. Man kann es vermuten so. Aber auf jeden Fall ist der Staatsanwalt Tschechner einfach total AfD-nah. So. Da sind auch Spendennachweise aufgetaucht, wo nachgewiesen wurde, dass er der AfD was gespendet hat. Ist zuerst vorher auch aufgefallen, weil er sich, ich sag mal, rechten Gruppierungen immer sehr liberal gegenüber verhalten hat und ich sag mal, eher dem linken Spektrum sehr krass gegenüber aufgetreten ist oder sehr hart durchgegriffen hat.
Also eigentlich ein perfektes Arbeitsumfeld für so jemanden, dass er sich halt dann mit euch in dieser Richtung mal beschäftigt.
Ja, also er hat es ja 16 Monate lang getan, muss ihn ja irgendwas interessiert haben.
Nun habt ihr die Akte endlich einsehen können. Auch das hat ja gedauert, bis sie da euch dann übermittelt worden ist. Viel länger auch eigentlich, als der gesetzliche Rahmen dafür vorsieht. Was stand da drin? Also gab es da Anhaltspunkte, die Ermittlungen 16 Monate lang weiterlaufen zu lassen? Oder ist es eigentlich eine komplette Farce gewesen?
Da stand eigentlich so gut wie gar nichts drin. Also ich glaube, es wurden ein paar Zeitungsberichte gesammelt. Zumindest das, was wir so bekommen haben. Und da ist überhaupt gar nicht die Grundlage gegeben, da 16 Monate so ein Verfahren laufen zu lassen, vor allen Dingen ohne uns zu informieren. So.
Ja. Ja, und jetzt, nun hast du ja auch gesagt, der Paragraph geht als Schnüffelparagraph. Und habt ihr Sorge, dass ihr jetzt abgehört worden seid? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, ob eure Telefone überwacht worden sind, ob eure Post geöffnet wurde?
Also in der Akte steht es nicht so. Aber es hat jetzt vor allen Dingen ja erstmal nicht so viel zu sagen. Aber klar, also wir müssen damit rechnen, dass das passiert ist so, ne? Also wir können es nicht ausschließen.
Ja, also wäre mir zum Beispiel so rein persönlich, glaube ich, der unangenehmste Gedanke dabei.
Ja, also klar ist das kein schönes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob ein mulmig wird, das würde ich vielleicht nicht so sagen. Aber also was mich persönlich viel mehr gestört hat, ist halt dieser Angriff auf die Kunstfreiheit, die damit einfach so gegeben war und was ja auch eine viel höhere Sache ist, die viel wichtiger ist, so als wir jetzt als Privatpersonen.
Ja, aber gut, andererseits habt ihr natürlich nochmal schön mediale Aufmerksamkeit bekommen. Hat sich das nochmal in weiteren Komplizen ausgezeichnet? Weißt du da irgendwas?
Oh, ich bin damit überhaupt nicht vertraut, ist die Sache. Ich glaube, wurde schon Solidarität bekundet, so, aber das ist überhaupt gar nicht mein Bereich. So. Ich möchte jetzt auch nicht lügen.
Ja. Du hast ja schon einleitend gesagt, dass du das Stehlenmahnmal leitend betreut hast oder zumindest die Hauptorga dort gemacht hast. Wann und wie kam es zu der Idee, Bernd Höcke, ich muss mir seinen Namen nochmal richtig merken, dass ihr Bernd Höcke dieses Mahnmal in den Vorgarten setzt?
Also ich habe halt den Bau vor Ort betreut und die Produktion. So, das muss man halt auch dazu sagen. Ich gehöre zum Produktionsteam im Zentrum. Das heißt, ich gehöre nicht zu den Künstlern, die sich die Grundidee ausdenken, sondern ich bin dann später an der Umsetzung maßgeblich beteiligt. So. Was kann ich jetzt sagen? Stell am besten nochmal die Frage.
Na, kam's, weißt du noch, wie es zu der Idee kam oder wie die sich entwickelt hat? Weil ich meine, so eine Idee kommt ja auch nicht so von einem Tag auf den anderen, sondern entwickelt sich so ein bisschen und dann überlegt man, okay, wie könnten wir das machen und wo wohnt der überhaupt und gibt es da nicht Nachbargrundstück? Hey, gibt es ein Nachbargrundstück?
Ja, also die Idee kam halt unmittelbar nach dieser Rede. War halt No-Go, irgendwie, wenn jemand eine Wende der Erinnerungspolitik um 180 Grad fordert, dann muss man da eigentlich wirklich eingreifen und sagen, okay, nee, so geht's nicht. So, die letzten Straftäter irgendwie, die letzten Verbrecher sind noch nicht mal unter der Erde und da wird schon wieder gefordert, irgendwie alles zu vergessen. Und daraufhin haben wir gedacht, okay, uns interessiert dieser Mann, da müsste man was machen, da müsste man intervenieren. Und dann haben wir angefangen, ein Grundstück zu suchen. Halt mit dieser Idee, ein Mahnmal zu bauen, damit er sich halt jeden Tag daran erfreuen kann. Und wir hatten dann wahnsinnig Glück, dass wir genau das Grundstück vor seinem Haus bekommen haben.
Bornhagen ist nicht groß, glaube ich. Ist ja ein ziemliches Kaff.
Ich glaube, 300 Seelen sind es insgesamt.
Immerhin, immerhin. Und also so wie ich Käfer kenne, kriegt das eigentlich immer sofort jemand mit, wenn jemand Neues irgendwo einzieht oder wenn zumindest ein Gebäude auf einmal wieder benutzt wird. War das überhaupt kein Thema? Ich hätte jetzt halt sofort Sorge gehabt, dass Höcke das halt sofort schnallt, dass da irgendwelche linken Spinner nebenan eingezogen sind.
Dankeschön, sehr charmant. Was heißt linke Spinner eingezogen? Also an sich sind wir ja normale Menschen, in Anführungszeichen, die dann...
Ich hab's auch nur aus seiner Perspektive gerade gedacht.
Aber die dann eine Wohnung gemietet haben, so, ne? Also da, glaube ich, fragt dann erstmal niemand, so. Ich glaube, die Legende war zu sagen, okay, einer von uns, ich glaube, es war Philipp, ist Motivationstrainer und braucht deswegen irgendwie diese Wohnung. Viel spannender war dann der Aufbau so. Und dass er das dann nicht geschnallt hat, obwohl es so laut und so auffällig war, das war wirklich das große Wunder.
Wie lange hat das gedauert, bis das Ding stand? Also bis es soweit, oder habt ihr die Stehen dort vor Ort gegossen und habt ihr sie schon gegossen gehabt und dann erst dahin gebracht?
Das war so, teilweise haben wir Dinge hier in Berlin vor Ort angefertigt, teilweise drüben zusammengesetzt und fertig gemacht. Wir haben halt so ein riesen Zeltlager aufgebaut über dem Grundstück, was so zusammengetackert war mit 50 Rollen Gaffertape und Mülltüten und ich glaube 25 Partyzelten und Folie. Und darunter konnte es dann stehen so. Und wir hatten dann halt diese lustige Legende irgendwie, dass ich meine Verlobung feiere und wir meinen Verlobten überraschen wollen. Deswegen haben wir so Rahmen gebaut, haben wir den Nachbarn erzählt, woran wir dann Bilder aufhängen. Und ich glaube, wir waren einfach so auffällig, dass wir nicht mehr aufgefallen sind, weil wir waren unglaublich laut. So, wir sind mit so einem Erdbohrer da rangegangen, das ganze Dorf hat gebebt und geheult, aber es hat niemand Fragen gestellt aus irgendeinem Grund.
Und auch Höcke himself ist nicht jetzt irgendwie mal runtergekommen und hat mal geguckt, was ihr da macht? Oder hattet ihr irgendwann mal Kontakt zu ihm selber, auch nee, so gerade zu dem Privatmann Höcke vielleicht mal?
Nee, gar nicht. Man hat ihn mal gesehen, wenn er mal im Garten war. So, das blieb nicht aus, aber dadurch, dass wir ja unter unserem Zelt waren, haben wir da nichts mitbekommen. Und du hast ja am Anfang gefragt, irgendwie, wie lange das gedauert hat, so 2 Tage ungefähr, der Aufbau. Da ging es dann immer so, in Grüppchenweise sind die Leute gekommen und wir ja gegangen, weil es super anstrengend war. Es hat die ganze Zeit durchgeregnet. Und irgendwann konnten die Leute körperlich auch einfach nicht mehr und waren so erschöpft. Also musste dann die nächste Tour von Leuten ankommen. Und ja, aber dann hatten wir es fertig und dann musste es noch ein paar Tage stehen bleiben, weil Lindner Jamaika hat platzen lassen.
Ja, und da wolltet ihr nicht in dem medialen Trubel einfach runtergehen. So.
Genau, also das ist ja für uns schon wichtig, dass wir diese mediale Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit bekommen. Sonst klappt das alles nicht. Und dann hieß es halt warten. Und das war auch für mich persönlich war das die spannendste Zeit, weil man nie wusste, okay, fliegt es jetzt auf? Sind die irgendwie so neugierig, dass sie unbedingt unter dieses Zelt gucken wollen? Dann wäre halt alles vorbei gewesen, bevor es veröffentlicht gewesen wäre.
Krass, ja. Also ihr habt tagelang halt doch noch ausgeharrt, bis sozusagen der mediale Nachhall von der Lindner-Aktion so ein bisschen abgeklungen ist, um es dann halt öffentlich zu machen.
Ja, also das heißt tagelang, 2 Tage waren es, nachdem es fertiggestellt war. Aber das war trotzdem super aufregend. So, ich habe in der Zeit überhaupt nicht geschlafen, weil ich die ganze Zeit so auf Abruf war. und habe quasi neben der Tür gesessen und die ganze Zeit geguckt, ob ich irgendwas höre. Ja.
Gab es noch irgendeine Situation, die brenzlig war, wo schon irgendeiner so ankam und was macht ihr da jetzt eigentlich und ist die Hochzeit nicht langsam mal vorbei, also wo ihr schon Sorge habt, dass eure Lüge auch auffliegt?
Nee, also es hat sich einfach immer weiter verschoben, weil mein Verlobter immer noch nicht da war. Kann passieren. Ja, nö, also da hatten wir einfach Glück, ist nicht aufgeflogen so. Ja.
So, und dann der Tag der Enthüllung. Also ihr habt wahrscheinlich aus Berlin dann das Go bekommen, lüftet jetzt das Geheimnis, löst das Zeltlager auf. Und wie waren dann so die ersten Reaktionen? Also ich erinnere mich noch, ich bin den Tag mega früh aufgestanden, weil ich gearbeitet habe ganz früh. Ja. Und hatte sofort, glaube ich, so um 7 oder 7:30 ging es auf jeden Fall schon los. Also da gab es ja schon die ersten Eilmeldungen. Und ich meine, die Medien waren ja voll davon. Ihr hattet ja alle auf eurer Seite. Spiegel hat das am Erzähler gemacht, Deutschlandfunk, Tagesschau, alle. Also alle großen Medien hatten eure Aktion direkt als erstes auf der Startseite.
Genau, also vielleicht müsste man ein bisschen früher anfangen, an dem Morgen, an dem wir das Mahnmal enthüllt haben. Das war so morgens um 5. Da sind wir dann so in Trüppchen mit Kopflampen rausgeschlichen. Es war noch alles dunkel, weil ja tiefer Winter war. Und dann wurde halt alles langsam aufgedeckt. Und sobald es ausgepackt war, kam auch die Dämmerung. Und man hat dann oben in Höckes Haus so Lichter gesehen und Leute vorm Fenster, wie sie da langgeschlichen sind und nachgedacht haben und überlegt haben. Und dann ging halt auch schon die Pressemeldung raus. Und dann kamen immer mehr Journalisten. Und
die kamen direkt auch zu euch nach Bornhagen.
Ja, die kamen direkt nach Bornhagen so. Das hat, weiß ich nicht, so 3-4 Stunden gedauert. Dann waren die ersten Journalisten vor Ort. Das wurden dann immer mehr und immer mehr. Und wir natürlich alle total übernächtigt waren auch so, ja, okay, komm, lass sie machen so. Also irgendwann war ihnen dann so alles egal. Aber dann wurde es nochmal richtig spannend, als der erste Polizeihubschrauber in der Luft war. Und wir uns alle so dachten, okay, was ist jetzt eigentlich hier los?
Jetzt kommt GSG 9 und reißt das ganze Ding wieder ab.
Naja, also irgendwie hat man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Polizeipräsenz, zumindest auf unserer Seite, gewünscht so. Weil irgendwann kam auch, ich nenne es mal freundlich, die Wutbürger. Man könnte auch sagen, die Nazis.
Höckes Nazi-Freunde. So.
Aus den Nachbarndörfern, wirklich mit Bussen angefahren und standen vor unserer Tür und haben uns tätig angegriffen.
Obwohl Presse da war, oder waren die dann schon wieder weg?
Nee, die waren dabei, die haben das ja auch aufgenommen. Ich habe auch tatsächlich bei der Polizei direkt angerufen und gesagt, so, wir kommen hier nicht mehr raus aus dem Grundstück. 50 Meter weiter vor Höckes Grundstück haben sie dann gestanden und ihn beschützt. Die Frage ist, wovor? Vor ein paar Stehlen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das erste Mal einfach aufgelegt. Das zweite Mal war ich dann schon so, ich brauche jetzt wirklich jemanden, weil es wirklich brenzlig wurde. Da wurde mir dann nur gesagt, naja, dann gehen Sie doch einfach hoch und holen jemanden. Und bis ich dieser Person dann erstmal klar machen musste, wir kommen ja aus diesem Grundstück nicht mehr raus. So. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, so, ich will jetzt Ihren Namen wissen. Und das war der Moment, wo dann was geklappt hat und die Polizei dann nochmal kam so. Aber das war echt eine interessante Situation.
Also die Polizei hat sich richtig aktiv gegen euch gestellt, kann man schon fast sagen. Oder zumindest passiv gegen euch gestellt.
Naja, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Aber sie waren jetzt auch nicht besonders hilfsbereit, leider. Da wurde dann auch gesagt irgendwann, naja, also wenn sie jetzt hier Hilfe brauchen, sind sie ja selbst schuld. Sie sollten hier jetzt nicht weiter provozieren, weil wir können jetzt nicht garantieren, dass wir schnell genug jemanden schicken können.
Also ihr hättet die Stehen sofort wieder abbauen müssen. So klingt es ja so ein bisschen.
Wie meinst du abbauen?
Na, ihr hättet, also wenn er sagt, bitte provoziert nicht weiter, hättet ihr eigentlich halt sofort diese Stehen einfach dann abmontieren müssen. Dann wäre die Provokation vorbei.
Ja, aber also ich weiß nicht, was dieser Polizist damit gemeint hat.
Ich weiß ja nicht, was ihr da gemacht habt, ob ihr den ganzen Nazi-Schergen nochmal angestachelt habt.
Überhaupt nicht, das war ja das Lustige. Also wir haben da irgendwie gar nichts gemacht so. Wir hatten so viel mit der Presse zu tun, dass wir uns um die Nazis gar nicht so groß gekümmert haben. Aber irgendwann haben halt die Journalisten auch mit den Nazis angefangen, Fall zu führen, was da teilweise auch zu Situationskomik geführt hat. Und ich glaube, da ging es irgendwie darum, dass einer von Höckes Freunden dann gesagt hat zu den Journalisten, was macht ihr Bolschewikenpack eigentlich hier, geht doch mal arbeiten. Und die Journalisten meinten einfach nur, wir sind doch am Arbeiten, aber was macht ihr eigentlich hier?
Nichts zu tun.
Das war irgendwie ein sehr komischer Moment, aber Ja, also wir haben da tatsächlich, glaube ich, nicht so viel zur Provokation vor Ort beigetragen. So. Die eigentliche Provokation war ja dieser Überwachungsteil. So, ne? Der ging aber viel mehr aus dem Berliner Büro aus.
Ja, da würde ich doch gleich zu sprechen kommen. Das war ja auch halt dann so ein Kipppunkt, wo dann auch so Leute halt meinten, nee, das finde ich jetzt aber auch nicht cool. Leute, die eigentlich dem ZPS wohlgesonnen sind, aber dann halt sagen, so eine Überwachung finde ich dann doch ein bisschen zu viel einfach. Letztendlich war ja aber auch halt die Ansage, na gut, wir haben uns halt irgendwie ein bisschen Tarnfarben angezogen und haben uns eine Kamera umgeschnappt und haben halt so getan, als würden wir Björn Höcke observieren, obwohl es ja so in diesem Sinne ja nie stattgefunden hat.
Ja, also wer sich so dieses Aktionsvideo angeguckt hat, der hat halt gesehen, so, das war so billigstes Überwachungsspielzeug und so Tarn-Chewbacca-Anzüge, die man irgendwo bestellen kann für 20 Euro im Kostümverleih. Und ich glaube wirklich nicht, dass irgendjemand, der irgendwem überwachen möchte, so durch die Gegend rennt, wenn er nicht auffallen möchte um jeden Preis. Das war sehr, sehr lustig auf jeden Fall, dass das so abgekauft wurde. Aber ja, also das gehörte halt einfach mit zu dieser Story, zu sagen, okay, wenn Höcke das Willy Brandt gleich tut und vor dem Mahnmal kniet und um Verzeihung bittet, dann sind wir bereit, irgendwie auch darauf zu verzichten, dass die Informationen, die wir über ihn gesammelt haben, irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. Ja, das hatte einfach Bezug zum Verfassungsschutz, der irgendwie in Thüringen ja auch nicht so wirklich funktioniert.
Nee, die Staatsanwaltschaft funktioniert da auch nicht so richtig.
Nee, irgendwie, die haben da so leichte Probleme, habe ich gehört.
Ja, Wiedervereinigung dauert noch so ein bisschen, bis es dann doch alle Bereiche mal erfasst hat. Nun ist ja die, was ich auch schön fand, was ich gelesen hatte, dass auch häufig ja die Kritik dann kam, aber jetzt gerade so Privathaus, das ein Politikers zeigen, generell die Aufmerksamkeit darauf hinzulenken, ist ja auch schon irgendwie ein Schritt zu viel. Aber wo auch immer gesagt wurde, also Höcke inszeniert seinen Wohnort und sein Haus und sogar seine Kinder derartig häufig und offensiv, dass ihr eigentlich halt nur auf den fahrenden Zug aufgesprungen seid.
Ja, also ich sag mal, das Überwachungsmaterial, was wir in diesem Aktionsvideo auch gezeigt haben, das waren alles so Materialien von Sachen, die er selbst in die Öffentlichkeit gestellt hat. So, ne? Also da hat man mal kurz auf die Social-Media-Accounts geguckt, was ist denn da so? Oder das eine war so eine Home-Story, ich glaube vom ZDF oder ich weiß nicht mehr genau, an welchem Sender das war, aber auf jeden Fall waren das alles Dinge, die in der Öffentlichkeit frei zugänglich waren. So.
Ihr habt sie eigentlich halt nur gesammelt und nochmal aufgearbeitet.
Wir haben sie gesammelt und richtig inszeniert, so kann man es, glaube ich, nennen. Ne?
Ja, es wird ja auch immer gerne vergessen, dass ihr nun mal eben nicht die Politik seid. Also ihr seid ja eben halt nicht die, die sich dann moralisch einwandfrei verhalten müssen, weil sie ja halt eine Staatsmacht repräsentieren, sondern ihr seid halt eben ein Künstlerkollektiv, die dann auch gerne mal die Grenzen auch überschreiten, weil ihr halt nicht in der Position seid, sie nicht überschreiten zu dürfen.
Ja klar, also ich glaube, wir können nicht uns auf Political Correctness in jeder Aktion wirklich beziehen, aber ich finde, du hast es schon ganz gut zurechtgefasst. Müssen wir vielleicht als Künstler auch gar nicht oder wäre auch gar nicht irgendwie förderlich, das immer zu tun.
Und das würde ja auch halt ein bisschen bedeuten, also angenommen, Chemnitz wäre so passiert, wie es passiert ist, da gibt es einen Mord eine freundschaftliche Beziehung, die dort halt passiert ist und da gab es einen Mord, sodass also Morde passieren fast immer irgendwie in einer Konstellation, dass sich Leute untereinander kennen. Ich glaube, die meisten Morde geschehen sogar im Familienumkreis sogar, wenn ich es richtig mal gelesen habe. Und das wurde instrumentalisiert von einer großen rechten Masse, die dann halt sagt, das ist wieder ein perfektes Zeichen für gewalttätige Migranten, dann machen wir jetzt erstmal einen Trauermarsch. Ich glaube, der Typ war sogar Antifaschist, so. Der war irgendwie so eine richtig linke Socke und eigentlich schon grotesk genug, dass dann auf einmal Nazis für den demonstrieren gehen. Und dann haben sich diesem Protestzug ja aber auch halt so ganz normale Leute angeschlossen, also die ich jetzt auch ganz bewusst normale Leute nenne, weil ich vor denen eigentlich am meisten immer Angst habe. Also dass Nazis rummarschieren und Springerstiefel tragen und Heil Hitler brüllen, das kenne ich, aber dass auf einmal halt so Omi und Opi von nebenan da auf einmal mitmarschieren, so, das finde ich halt dann immer gruselig.
Ja, ich weiß nicht, also ich würde sie jetzt nicht als normal bezeichnen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch schon auf Demonstrationen, wo Dinge passiert sind, die ich absolut nicht cool fand und dann bin ich halt gegangen und habe gesagt, so, ich mache hier nicht mit. Aber irgendwie, wenn man sich dann mit so einer Crowd solidarisiert, dann ist es ja ein ganz klares Zeichen, ist schon nicht so schlimm, was ihr hier macht, so, ne?
Genau, das meine ich ja, das finde ich ja genau das Gruselige, dass halt Leute, die jetzt, sag mal, rein optisch nicht so aussehen, dass sie mit Neonazis mitmarschieren, dann auf einmal doch mit denen mitmarschieren, ja, weil sie dann diese Probleme so ein bisschen negieren.
Was heißt optisch nicht so aussehen? Ich glaube, wenn man sich die neue Rechte anguckt, dann kann man die kaum noch unterscheiden zu irgendeiner anderen Gruppierung, so, ne? Das ist ja auch, glaube ich, Sinn und Ziel ihres Auftretens, so, ne? Dass sie sich als normaler, in Anführungszeichen, in der Mitte angekommenen Gruppe der Gesellschaft präsentieren wollen.
Die Politik hätte ja auch halt nach Chemnitz anders reagieren können. Also wir erinnern uns nochmal, ist ja auch schon jetzt wieder fast 2 Jahre her oder 1,5 Jahre her. Es gab direkt danach halt diesen riesen Knatsch mit Maaßen, der behauptet, es gäbe dort keine Hetzjagden. Hat das ja mal prominent in der Bild auch nochmal dann ausgebreitet, obwohl es genug Videos gab, was klar war, okay, es gab hier schon Hetzjagden oder... Wenn man sich jetzt drüber streitet, was genau juristisch ein Hetzjagd ist, so, das wäre, glaube ich, noch mal eine andere Debatte. Aber angenommen, die Politik hätte eben anders reagiert und hätte gesagt, das geht hier gar nicht, wir ermitteln jetzt hier hart und die Polizei nimmt jetzt hier sofort jeden fest, der hier einen Hitlergruß macht, hätte es dann die Aktion gar nicht gegeben? Also wäre es für euch auch gar nicht erst notwendig gewesen, dort einzuschreiten?
Das ist eine interessante Frage, dadurch, dass es die Situation ja gegeben hat. Aber du hast dich ja auch gerade auf dieses Video bezogen und also unabhängig davon gab es ja lauter Verfolgungen von Leuten auf der Straße und auch von Journalisten. Ich habe da tonnenweise Material gesehen, wie Journalisten, die ganz normal ihrer Arbeit nachgegangen sind, einfach verkloppt wurden. So, und das geht halt gar nicht so. Pressefreiheit ist ja auch immer noch ein demokratisches Gut. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte es die da nicht gegeben, aber es hat ja anscheinend niemanden interessiert oder es wurde so akzeptiert. So, da muss man sich halt auch schon an den Kopf fassen und sich fragen, was ist denn mit euch bitte los? So, warum macht ihr nichts?
Ja, vor allem, wie kann es halt sein, dass so eine Aktion, die ja schon sich seit Tagen angekündigt hat, also es gab ja da auch vom Bundesinnenministerium auch dann schon Weisungen an das Landesinnenministerium, von wegen, ey, da kommen echt richtig viele Leute so, also zieht da mal echt die Barrikaden hoch, das könnte eng werden. Und dann waren da halt irgendwie so vielleicht 500 Polizisten so für...
Viel zu wenig Polizisten auf jeden Fall.
So, und wo ich es dann sogar aus so einer einsatzleiterischen Sicht auch verstehen kann, dass man halt sagt, okay, Leute, interveniert wirklich nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Weil wenn du halt dann eben jeden halt irgendwie hops nimmst, der einen Hitlergruß zeigt, dann hast du wahrscheinlich auch ganz schnell so einen tobenden Mob auf dir rumtreten.
Ja gut, aber das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, so aus Angst nicht zu handeln, dass was passieren könnte, so, ne?
Ich glaube eher einfach aus der Angst, dass die Situation ohnehin schon so angespannt ist, dass wir... dass dann wirklich schon richtig was Schlimmes passieren muss, dass diese Veranstaltung dann geändert wird von den Polizisten. Wären da dreimal so viele Bullen gestanden, wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen, weil dann hätte man einfach die paar Schreier direkt rausgezogen und hätten nicht so Angst haben müssen. Aber die Polizei hatte immer halt auch Sorge, dass die ganzen Leute dort, die friedlichen Protestierenden nicht mehr geschützt werden können. Das war ja auch dann auch so ein Punkt.
Ja, klar, aber also ich weiß nicht. Also wenn man sich G20 anguckt, dann hat es ja irgendwie ganz gut geklappt, in kürzester Zeit sehr viele Menschen oder Polizisten zu organisieren.
Das waren ja auch Linke, da ist nochmal was anderes.
Ja, also ich will jetzt der Polizei gar nicht pauschal irgendwas vorwerfen, aber es ist schon irgendwie so ein auffälliges Bild, was sich da irgendwie abzeichnet, ne?
Ja absolut. Das erkennt man ja immer wieder, dass bei linken Protestenbewegungen dann die Polizei da sehr schnell, sehr hart durchgreift immer und bei rechten Protestbewegungen man irgendwie denkt, naja, das kriegen wir schon irgendwie hin, das kennen wir alles schon. Nazis hatten wir doch schon immer hier.
Oh, ich weiß nicht, ob das so ist. Also, da will ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde auf jeden Fall ganz oft die Polizeigewalt nicht wirklich angebracht. Gerade auf so, ich möchte mal sagen, linken oder zivilen Dingen, so Zivilbevölkerung, Protesten, da ist ganz oft dann super viel Polizeipräsenz, wo man sich denkt, ey, die machen nicht viel, die machen vielleicht eine Sitzblockade, aber die gehen nicht auf Leute los so und die tun auch niemandem weh.
Ja, oder wenn ihr dann vom Bundeskanzleramt Gräber aushebt und dort Flüchtlinge zu begraben. Das ist ja auch halt noch natürlich auch eine Form von Straftat, weil ihr dort halt dann öffentlichen Grund und Boden beschädigt, aber ihr tut halt irgendwie keinem Menschen damit weh.
Ja, also es ist halt immer noch ein Unterschied so, ne? Also was man macht und was das Ziel ist so. Und also ich meine, zum Beispiel wir waren ja auch nicht so, die gesagt haben, okay, wir buddeln jetzt diese Gräber, sondern das waren ja die Leute, die sich halt diesem Marsch der Entschlossenen, so hieß es, angeschlossen haben und gesagt haben, okay, doch, wir machen jetzt was so. Und dann mit ihren Händen wirklich Löcher in diesen Rasen gebuddelt haben, was ja irgendwie zeigt, wie krass dieser Wille ist, dass die Leute irgendwas bewegen wollen. Genau. Und wie viel sich da aber auch aufstaut, ne?
Jetzt wollen wir so ein bisschen so Richtung Ende schon kommen. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen Glaskugel Zukunftswatch machen.
Oh.
Ja, das macht immer einen Heidenspaß. Wir hatten jetzt so 2-3 Jahre lang rechte Protestbewegungen in Deutschland, so mit Pegida und Flüchtlinge, Flüchtlingsheime abbrennen und alles. Jetzt zur Zeit erleben wir so ein bisschen, dass sich das ein bisschen dreht. Wir haben jetzt seit ein paar Monaten Fridays for Future auf den Straßen. Es gibt in Berlin schon seit längerem große Demos gegen rechts. Also ich erinnere mich noch genau vor einem Jahr, auch im Mai gab es ja den AfD-Wegbassen, was glaube ich bis jetzt eine meiner Lieblingsdemos war, auf denen ich überhaupt jemals war. Also Technowagen, gute Laune und keine Nazis. So für mich war das perfekt. Und dann standen halt so vom Brandenburger Tor irgendwie so ein paar kläglich Hansel mit Deutschland fahren rum. Also man hat ja schon das Gefühl, es dreht sich gerade so ein bisschen, es kippt so in so eine linke Richtung. Was glaubst du, wie könnte das weitergehen? Oder teilst du überhaupt meine Ansicht da diesbezüglich?
Also ich finde jetzt nicht, dass es in eine linke Richtung kippt so. Ich glaube nur, dass Leute jetzt wieder mehr darauf achten, sichtbar zu werden, so, ne? Was vorher nicht der Fall war. Aber jetzt hat man keine andere Möglichkeit, so, wenn man sich den Rechtsruck halt anguckt, zu sagen, okay, nee, wir müssen jetzt auf die Straße gehen, wir müssen jetzt zeigen, so, da ist kein Weg für euch. Und ihr seid nicht, auch wenn ihr das für euch so anmeldet, aber ihr seid jetzt nicht hier die bestimmende Kraft in der Gesellschaft, ne? Und ich finde es halt einfach wahnsinnig spannend, wie, ich sag mal, politisch motiviert oder wie veränderungswillig auf einmal junge Leute auch wieder sind. Also gerade Fridays for Future ist so, wo ich mir denke, krass, das hätte ich mit 14 voll gewünscht. Und ich finde das einfach richtig, richtig spannend, dass die Leute jetzt anscheinend wieder mehr Interesse an Politik haben. Ich war auch letztens in der U-Bahn unterwegs. Auf einmal hatte ich irgendwie so lauter 14-Jährige um mich herum, die gegen die Upload-Filter demonstrieren wollten und so Schilder in der Hand hatten. Und ich hatte das Gefühl, so als ich in dem Alter war, da gab es halt nicht so viel außer schwarzer Block irgendwie. Und so ist es ja auf jeden Fall spannend, dass Leute auch schon bei kleineren Dingen anfangen, auf die Straße zu gehen und wieder zeigen, so, es ist uns nicht egal, was da passiert, so im Bundestag. Und wir wollen Teilhabe haben und wir sind Teil dieser Gesellschaft und sich zeigen halt, ne?
Ja, das fand ich schön, wie du es gerade festgestellt hast, dass es halt früher, also auch ich bin 25, noch so vor 10 Jahren, hatte ich auch schon eigentlich so die Hoffnung, ey, irgendwas muss doch mal passieren, was sind wir für eine langweilige, brave Generation, die eigentlich überhaupt nichts mehr so wichtig ist, und jetzt auf einmal gehen viel, viel jüngere Menschen als ich auf die Straße und werden politisch und beteiligen sich politisch, reden privat über politische Themen, also auch in meinem Freundeskreis, der natürlich auch viel aus politischen Menschen besteht, da eben auch viele, die dann bei politischen Debatten dann eher so da sitzen, so, schon wieder Politik, jetzt auf einmal halt mitreden und sagen, ja natürlich, das geht uns alle was an. Also, und was ich vor allem halt krass finde, so seit Fridays for Future unterwegs ist, habe ich nie wieder was von Pegida gehört. Also als ob es die einfach nicht mehr gäbe. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber interessiert sich keiner mehr für die. Und das ist doch super. Also dass wir diesen Fokus von politischer Partizipation nur noch aus so einer Themenrichtung uns auf einmal angucken, gar nicht mehr von rechts.
Ja, wobei ich glaube, man muss da auch ein bisschen aufpassen, wegen der bekannten Blase. Also ich glaube, du schwimmst da in einer ähnlichen Blase wie ich.
Ich an der HU doch nicht.
Auf jeden Fall, weiß ich nicht, kommt einem das vielleicht auch so vor, aber das kann halt auch sehr trügerisch sein, so, wenn man sich halt Wahlergebnisse anguckt und alles Mögliche. Und man muss da einfach aufpassen, dass man sich nicht zu sehr irgendwie leiten lässt von dem, was man medial auf irgendeiner Timeline mitbekommt, so, ne?
Ja gut, klar, aber die AfD liegt ja immer noch irgendwie so stabil bei irgendwie 10, 11, 12%.
Ja, und hoffentlich wird es auch nicht mehr, sondern eher im Gegenteil so. Das hoffe ich, ist die logische Konsequenz darauf, dass die Themen halt langsam einfach aufgebraucht werden, so, ne?
Ja, spannend wird es halt, wenn Merkel irgendwann weg ist, ne? Weil dann ist ja so ein großer Etappensieg für die AfD eigentlich erreicht und man weiß gar nicht, was danach noch kommt.
Ja, also wogegen sollen sie dann noch protestieren, so, ne?
Noch so ein bisschen gesamtgesellschaftlich, was hofft ihr generell als Zentrum für politische Schönheit, was hofft ihr mit euren Aktionen zu erreichen? Ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber was stellt ihr euch halt vor? Dass die Debatte angefacht wird, dass sich Leute auch streiten über eure Aktionen, aber wohin möchtet ihr die Menschen moralisch erziehen? Also ein gewisser moralischer Zeigefinger ist ja schon immer da bei euren Aktionen, den würdet ihr, glaube ich, auch selber nicht bestreiten.
Naja. Also ich finde es erstmal sehr schwierig, fürs ganze Zentrum zu sprechen. So.
Nein, nur für dich.
Ja, weil ich bin ein kleiner Teil von sehr vielen heterogenen Menschen. Ich weiß nicht, also unsere Ziele oder was wir erreichen wollen, richten sich ja immer nach dem, was gerade irgendwie passiert in der Gesellschaft. So, ne? Und wir haben halt generell so für uns so dieses Themengebiet Genozid gefunden, worin sich meistens unsere Aktionen auch bewegen in dessen Rahmen. Und ja, klar, sowas einfach darauf immer noch aufmerksam zu machen und das nicht vergessen wird und dass nichts Neues entstehen kann, so, ne? Und da setzen wir halt an, immer wenn wir merken, okay, da wird es gerade echt gesellschaftlich ungerecht für eine bestimmte Minderheit, dann wollen wir halt eingreifen und sagen, wir akzeptieren das halt nicht.
Ja. Und glaubst du, dass man Menschen erziehen kann? Also dass es eine Möglichkeit gibt, auch jemanden, der AfD wählt und halt sagt, nö, auch die können von mir aus alle absaufen am Mittelmeer, dass man den so wirklich so erziehen kann oder so beeinflussen kann, dass er wirklich immer sagt, nee, stimmt, ihr habt recht, das ist eine scheiß Meinung, die ich da geäußert habe.
Ich weiß nicht, ob man das kann. So, ich finde es sehr schwierig, das so pauschal zu sagen. Ich glaube, man muss doch einfach unterscheiden. So, es gibt halt so die Leute, die wirklich von der harten Fraktion sind und sich ganz bestimmt nicht mehr irgendwie zur Besinnung kommen und da so festgefahren sind in ihrer Meinung und da bringt auch mit rechten Reden nichts mehr. Und dann gibt es vielleicht aber Leute, die unentschlossen sind. Und da kann man natürlich irgendwie hoffen, wenn genug Druck von der Gesellschaft kommt, so, den können wir nicht auslösen, aber wir können halt Leute zum Nachdenken bringen, die diesen Druck auslösen, dass die halt merken, okay, nee, meine Einstellung ist nicht so cool, ich verletze Menschen mit dem, was ich tue. Und ja, also das ist halt so der Appell an den empathischen Menschen, der hoffentlich in uns allen irgendwie steckt, so, ne?
Ja, das ist ja schon, da merkt man auf jeden Fall den Humanismus auf jeden Fall. Dass ihr dann doch, oder du zumindest, ja auch sagt, es gibt sowas wie einen guten Menschen, der eigentlich in jedem von uns allen drin steckt.
Naja, ich würde jetzt nicht sagen in jeden, aber in den meisten hoffentlich.
Auch bei AfD-Wählern? Glaubst du auch, dass jemand, der AfD wählt, durchaus empfänglich ist für eure Botschaften?
Ich finde das super schwierig zu beantworten, weil ich habe schon mehrfach versucht, mich in dieses Gedankengut irgendwie reinzudenken und das nachzuvollziehen. Aber ich bin immer zu diesem Entschluss gekommen, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen. Eure Argumente sind so haltlos und so unbegründet und so verletzend vor allen Dingen. Deswegen weiß ich nicht, ob man das kann.
Naja, was ja dann immer so häufig Toleranzproblem, dass man halt dann natürlich dieser Toleranz dann auch irgendwann anfängt, Menschen zu tolerieren, die überhaupt keine Toleranz für den anderen entwickeln.
Ja klar, und da muss man auch absolut aufpassen, so, ne? Also man muss da auch ganz klar Haltung beziehen und einfach sagen, ja, also deine Freiheit endet halt einfach da, wo du andere Leute verletzt und wo du die Freiheit von anderen Menschen einschränkst, so, ne?
Gut, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Möchtest du noch was an meine Hörer mitteilen?
Oh je.
Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit nochmal für einen Werbeblock auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch so das Gefühl. Also, wenn ihr unsere Arbeit gut findet, dann werdet gerne Komplizen.
Wie wird man denn Komplize?
Man kann auf unsere Internetseite politicalbeauty.de gehen und sich in das Formular eintragen und dazu bereit erklären, eine kleine Summe monatlich für uns zu spenden.
Ja, macht es. Ihr kriegt auch eine schicke Sonnenbrille und ein Feuerzeug und ein Bändchen. Also ich habe auf jeden Fall ein Bändchen bekommen. Ein
T-Shirt, manchmal auch.
Echt? Ich habe kein T-Shirt bekommen. Wo ist mein T-Shirt, Jenny?
Ich gebe dir gleich noch eins.
Ja? Geil, da hat sich das Ganze auch nochmal für mich gelohnt. Super, dann danke ich dir vielmals. Dann tschüss, liebe Hörer.
Tschüss.
So, erstmal die wichtigste Botschaft. Ich habe mein T-Shirt bekommen. Ich trage es auch gerade. Vielen lieben Dank auch nochmal. Es fühlt sich sehr geschmeidig, sehr angenehm an meinen Körper. Ich bin absolut zufrieden. Es ist auch schön weiß und es hat eine schöne Aufschrift. Danke, wie gesagt, an der Stelle für den tollen Merch. Eine Sache, die mir gerade beim Durchhören auch aufgefallen ist, dass es sich durchaus lohnt, die Verbindung Björn Höcke und das Zentrum für politische Schönheit nochmal genauer aufzuarbeiten. Denn mit dem Menschen legen sie sich besonders gerne an. Nicht nur, dass sie, wie gesagt, das Stehen mal in einer Kopie vor sein Haus gesetzt haben. Sie haben auch noch sehr schlüssig auflegen können oder aufzeigen können, dass es sich bei Björn Höcke auch um Landolf Ladig handelt. Jetzt ist die große Frage, wer ist Landolf Ladig? Landolf Ladig ist ein Pseudonym, unter dem Höcke mutmaßlich sehr lange geschrieben hat. Man konnte das zum Beispiel nachweisen, dass gewisse Texte von einem gewissen Landolf Ladig beispielsweise in der Jungen Freiheit auch gedruckt worden sind. Und dann kommen halt dann da so harte Begriffe wie Perturbation, Homöostase und Genius der Deutschen. Das sind also ziemlich eigengängige Begriffe, die so selten verwendet werden, die allerdings ein gewisser Landolf Ladig verwendet hat und dann eben auch Björn Höcke, zwar Bernd Höcke, in Reden der AfD. Dazu hat er einen Begriff zum Beispiel erfunden, nämlich für organische Marktwirtschaft. Und wenn man diesen Begriff googelt, dann gibt es nur eine Schrift aus dem Jahr 1936, wo es um Neonazi-Ökonomie, beziehungsweise um Neonazi kann man ja noch nicht sagen, aber um Nazi-Ökonomie geht.
Und in einem Artikel mit von 2012 im NPD-Blatt Eichsfeld Stimme ist auch ebenfalls dieser Begriff verwendet worden. Seitdem Björn Höcke in der AfD ist, schweigt Landolf-Ladig, man hat seitdem nie wieder etwas gefunden. Und wenn man sich überlegt, wie übel das ZPS ihm immer wieder nahelegt, dass er Landolf-Ladig ist, ihm das, also ich glaube, die gesamte Umgebung um Bornhagen ist mit Landolf-Ladig-Plakaten von der NPD dann plakatiert worden und zugekleistert worden. Und es gibt auch außerdem eine schöne Aussage von einem gewissen Björn Höcke, der meinte, ich werde juristisch jeden belangen, der behauptet, ich sei Landolf-Ladig. Das ZPS hat jetzt sehr lange, sehr lautstark und sehr häufig darauf hingewiesen, dass es sich bei Landolf-Ladig um ein Pseudonym von Björn Höcke gehandelt hat. Und bis jetzt sind sie deswegen noch nicht verklagt worden, obwohl Höcke vermutlich so gegen alles geklagt hat, was auch nur irgendwie zu verklagen ist. Also, wie gesagt, sie haben ihn derartig stark provoziert und er ist nicht den Rechtsweg gegangen, was darauf schließen lässt, dass er sehr große Sorge hat, dass er dann vor Gericht verlieren wird. Und das will er natürlich auch nicht, dass ein Gericht feststellt, dass es sich bei diesem Pseudonym um Landolf-Ladig handelt. Und ich glaube, die Quellenlage bzw. die Faktenlage ist dann einfach zu eindeutig. Allein schon, wenn man halt dann, gibt es auch eine Zeugenaussage des Chefredakteurs der Jungen Freiheit, der halt mal gesagt hat, naja, er hat halt Höcke immer wieder gefragt, ob er nicht Lust hätte, auch was für ihn zu schreiben. Und er hat gesagt, naja, ich bin Gymnasialschullehrer, das kann ich, glaube ich, nicht bringen, da muss ich unter Pseudonym schreiben. Also, wie gesagt, sehr viele Indizien, die darauf hindeuten, dass es ziemlich safe so ist. Und vor allem, Höcke hat es noch nie öffentlich dementiert. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich bin soweit durch. Ich werde mich in den nächsten 2 Wochen um mehrere Themen kümmern, die ich gerade so parallel bearbeite. Deswegen schiebe ich meinen Reisebericht zu Kolumbien auch noch so ein bisschen hinaus. Das läuft mir auch nicht weg und dann habe ich auch immer eine schöne Folge, wenn ich wirklich einfach mal keine Themen habe oder keine Zeit habe. Also zumindest halt so weit Zeit habe, dass ich mich eine Stunde hinsetze und einfach in das Mikrofon palavere. Es gibt aber sehr viele schöne neue Themen, die in der Pipeline sind. Ich bin da sehr gespannt, hoffe, dass das alles auch klappt. Ich werde morgen, also ich nehme die Folge an einem Freitag auf, also morgen am Samstag nehme ich mit Jenny eine Folge für ihren Politikbetreuung mit zwar Einmischen-Podcast auf, wo wir die aktuelle Lage zur Europawahl nochmal bequatschen wollen. Das wird auf jeden Fall auch eine große Nummer, kommt dann wahrscheinlich auch Anfang nächster Woche raus. Also, wenn ihr diese Folge gehört habt, schaut doch auch gerne mal bei Jennys Einmischen-Podcast vorbei. Der ist sowieso immer zu empfehlen und wenn ich da drin bin, natürlich nochmal mehr. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Sonstige weitere News gibt es von meiner Seite erstmal nicht und ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Mai. Bis dann, tschüss!